Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
Ich habe so eine gute Idee gehabt.
Mit Florian Kraschitzer und Christoph Strasser.
ja, grüß euch. Wahrscheinlich wird es eh nicht geschnitten. Ich wollte sagen, dem Schweizer Ultracycling-Podcast für Dickschädel.
Nehmen wir das. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
Dem Schweizer Ultracycling-Podcast für Dickschädel.
Mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Der Dani Wüst war so nett, hat sich nochmal für uns Zeit genommen und wir reden heute über das absolut legendäre Ram 2009.
Und über das Buch, das der Dani Wüst im Nachhinein geschrieben hat, das heißt Duell der Dickschädel, weil es ein Kopf-an-Kopf-Rennen war, ein Duell zwischen Juri Robic und Dani Wüst, aber das Buch gibt es nicht mehr, also werden wir auch nicht drüber reden.
Genau, aber...
Es hat einmal das Buch gegeben.
Es hat das Buch gegeben, wir haben es erwähnt. Man kann es nicht mehr kaufen.
Ich habe es gelesen, ich kann es einmal borgen, Flo.
Oder wir lassen es uns vom Dani Höchst selbst erzählen, wie das war und reden dann auch mit ihm über das Ende seiner Karriere und über seine letzten 10 Jahre in der Ultracycling-Pension. Danke erneut, dass du dir Zeit genommen hast. Herzlich willkommen, Dani Wüss. Grüß dich, Dani. Danke, dass du dir noch einmal Zeit nimmst für uns. Und wir gehen gleich in Medias Res und sprechen über das unglaubliche Ram 2009.
Das Ram 2009, wo ich kurz als Einleitung ein bisschen was erzählen möchte, wie es für mich gelaufen ist, beziehungsweise aus meiner Sicht gelaufen ist, weil das war für mich das erste Mal. Und ich weiß noch, es war der Start und vor dem Start, da stehen der Dani Wüst dort, da steht der Juri Robic dort und ich war so nervös, ich weiß gar nicht, ob wir uns irgendwie vielleicht die Hand gegeben haben oder alles Gute gewünscht haben, aber ich war dann halt ziemlich mit mir beschäftigt und ich bin ja als Rookie 2009 ziemlich früh gestartet und ihr wart dann so 3/4 Stunde oder so hinter mir und dann bin ich eigentlich recht gut unterwegs gewesen und ich habe dann die Wüste erreicht, es ist dunkel gewesen und erst dann... hat mich der Jure überholt. Der Juri Robic, der, sage ich mal, große Favorit. Also, ich weiß, der Dani war dabei und der Dani hat sicher seine großen Erwartungen gehabt, aber es war einfach, der Jure war sicher Favorit. Und der Dani war noch hinter mir, der Marco Baller war noch hinter mir und dann ist ein Official gekommen, der hat uns aufgehalten. Wir haben ein Penalty gekriegt, aber normalerweise kriegst du ein Penalty und fährst weiter und mussten dann bei einer der allerletzten Timestations absitzen. Nur, wir haben einen Official gehabt, der hat uns da eine Predigt gehalten. Es war nämlich das Drehlicht am Auto. Da war der Klebestreifen auf der Vorderseite zu dünn. Das heißt, man hat quasi das Licht ein bisschen durchgesehen nach vorne und das blendet den Gegenverkehr. Und der hat uns da eine Viertelstunde erklärt, was alles falsch ist. Und dann sind wir weitergefahren und während ich gestanden bin, ist der Dani Wüst vorbeigefahren. Ist der Marco Palo vorbeigefahren, ist der Jure wieder vorbeigefahren, weil den habe ich zwischendurch einmal zurück überholt sogar, als er die Schuhe gewechselt hat. Ja, und dann waren meine feuchten Träume von einem Spitzenergebnis nach 12 Stunden hin wieder hin. Und ja, das war so mein erster Eindruck vom Ram und plötzlich war es halt so, ich war auf Platz 4 und Robic, Wüss und Palo waren in Führung. Das war so mein Einstieg ins Ram 2009 und da würde ich jetzt irgendwie gern wissen, Dani, wie es für dich am Anfang gelaufen ist.
Beziehungsweise vielleicht gehen wir ein Stück weiter zurück und du erzählst uns überhaupt, mit was für einer Erwartung bist du am Start gestanden. Die letzte Episode haben wir damit beendet, dass du gesagt hast, die Crocodile Trophy, das war dein Startschuss. Du hast dich richtig gut gefühlt und bist dann wahrscheinlich mit entsprechend hohen Erwartungen am Start gestanden 2009.
Ja, für mich war ganz klar, 2009 wollte ich nochmals gewinnen. ich stand am Start. Das Teilnehmerfeld war ja exzellent. Und mein Ziel war ganz klar Sieg. Und ich fühlte mich wirklich sehr gut, war top vorbereitet. Das Team, alles hat gepasst. Und so gingen wir auch an den Start.
Und die erste Nacht, die war mittelmäßig, oder? Weil du bist an mir vorbeigefahren. Ich habe mir gedacht, passt. Aus meiner Sicht alles in Ordnung. Die großen Favoriten sind vorn weg. Und ich habe einen Rookie-Fehler gemacht. Wir haben einen Penalty gekriegt und ich bin jetzt einmal, ja, halt hinten dran. Wir müssen aber bei jeder Abfahrt quasi den Freeway verlassen und sofort wieder auffahren. Und dann war die Situation, vor mir ist jemand, der extrem langsam fährt und wir dürfen nicht überholen. Und dann ist der Marco vor mir und noch weiter vor mir ist jemand, ich habe nicht gesehen, wer das war, der ist einfach so im Schritttempo dahin gerollt und ich war halt ein bisschen krantig, weil ich habe nicht überholen können und ich würde wesentlich schneller fahren. Und dann waren wir bei der nächsten Ausfahrt vom Freeway und plötzlich bist du, Dani, rechts rangefahren und du warst derjenige, der da einen kompletten Einbruch gehabt hat.
Ja, das ist so. Ich war der Übeltäter, Christoph. Nein, wie du richtig gesagt hast, wir sind auf den Freeway gefahren und da merkte ich nach 15 Minuten, oh, etwas stimmt nicht. Ich hatte Magenbeschwerden und hatte immer das Gefühl, ich aufs WC muss. Und auf dem Freeway kannst du ja nicht einfach anhalten. Ich wusste, ich muss fahren bis zur nächsten Stelle. Und es war für mich, wie mir einer den Stromstecker gezogen hat. Auf einmal ging nichts mehr. Und habe mich da so irgendwie durchgekämpft. Ich weiß nicht, das waren vielleicht 30 Kilometer lang bis zur nächsten Ausfahrt. Und wie du es gesagt hast, rechts raus. Und ich konnte nicht mehr richtig die Hosen abziehen. Kam schon alles unten und oben, alles zur gleichen Zeit. Ich war dort circa 1,5-2 Stunden am Straßenrand und habe mich übergeben müssen. Durchfall, übergeben, Durchfall. Ja, es war, für mich war eigentlich schon fast klar, hier ist das RAM 2009 zu Ende. Und ich habe dann noch eine Betreuerin, die da war, die hat dem Arzt gesagt, kannst du nichts machen. Und der hat nur gesagt, der Scheiß muss raus. Und wenn es 2 Tage dauert.
Und das ist, klingt so nach klassischen Symptomen, die man hat, wenn man zu lang zu viel in der Hitze ist. Oder war das so eine Art Hitzeschlag oder was war das?
Nein, das ist ganz einfach. Heute kann ich es ja sagen. Der Fehler ist schon vor dem Start. Man hat das Gefühl, man muss sich vollladen. Dass das Fass, bei mir war es eigentlich so, ich war wie ein Fass, das schon voll war und dann startest du, fängst an zu trinken, nimmst schon Gel und das Fass ging einfach über. Weil der Körper konnte das gar nicht mehr verwerten. In Kombination mit der Nervosität, Anfangstempo und der Hitze natürlich, hat dann das Fass zum Überlaufen gebracht.
Ich habe damals so Artikel gelesen von deinem Doktor, vom Dr. Hoppe und vom Klavedetscher, oder ich bin mir nämlich sicher, wo ich das gelesen habe, die haben diesen Begriff Fließgleichgewicht verwendet. Dass nämlich genau die Energie, die du quasi produzierst, die du aufs Pedal bringst, die Energie musst du zu dir nehmen. Und wenn du halt zu viel zu dir nimmst oder natürlich zu wenig, dann entsteht kein Gleichgewicht und dann bist du früher oder später entweder eben bist du übermäßig voll und musst mit Durchfall. Oder du hast einen Hungerast und stehst.
Richtig, ja. Genau so ist.
Und gerade zu Beginn ist halt immer das Wichtigste, das Gleichgewicht herzustellen. Und das ist eigentlich so die Aufgabe am ersten Tag. Wenn du das Gleichgewicht erreicht hast, dann geht's eigentlich meistens recht gut dahin.
Ja, das ist so, ja. Und bei mir war es dann wirklich so, dass nach 12 Stunden, 13 Stunden ist das Fass übergegangen. Und ich stand da, 2,5 Stunden waren wir dann eigentlich außerhalb vom Rennen. Ich habe mich dann eine halbe Stunde niedergelegt, mich versucht zu erholen, weil da hast du keinen Saft mehr, keine Power, nichts mehr. Und nach einer halben Stunde hat mich dann mein Arzt an der Schulter gestupft und ich habe mir nur gesagt, nein, lass mich noch ein bisschen schlafen, nur noch ein bisschen. Und irgendwie im gleichen Atemzug habe ich mir dann die Frage gestellt, hey, Wofür bist du eigentlich hier? Willst du das REM gewinnen oder willst du hier schlafen? Und dann bin ich aufgestanden, habe mich wieder angezogen. Ich weiß noch, die Temperaturen waren 32, 33 Grad und mich hat's geschüttelt. Ich hatte Schüttelfrost. Mir war kalt. Hab mich angezogen wie im Winter und da hat Stefan Schütze gesagt, fahr jetzt Rad und schnell Rad, dann bekommst du wieder warm, aber hock jetzt aufs Rad und fahr weiter. Ja, und so habe ich dann nach 2,5, 3 Stunden bin ich dann wieder aufs Rad gestiegen und angefangen, das Feld von hinten aufzurollen.
Das ist was, wenn wir jetzt so an den Juri Robic denken, eigentlich was nicht da gewesen ist bisher, weil der Juri hat immer die Taktik gehabt, erfolgreich, er startet wie ein Wahnsinniger, war sehr, sehr schnell immer am Start bei jedem Rennen. Auch wenn ich ihn erlebt habe, beim Race Around Slovenia, der ist die ersten 100-200 Kilometer einfach immer gefahren wie ein Straßenrennen, also Vollgas. Und beim Ram genauso, und er hat dann immer eigentlich einen Vorsprung gehabt, ein paar Stunden Vorsprung, und den hat er einfach nicht mehr hergegeben. Und plötzlich hast du den Abstand auf den Juri wieder verringert und bist ihm näher gekommen. Und das war eigentlich ja fast unfassbar, also jetzt für Außenstehende, für die Leute, die das beobachten.
Ja, richtig. Ich meine, wir haben unser Rennen dann nach Programm eigentlich weitergefahren, unsere Schlafpausen gemacht, jede Nacht, die Stunde, dreiviertel Stunde habe ich geschlafen. Und Berg über die Rockies war ja eh kein Problem für mich. Ich war ja von der Körperstruktur her, war ich ja der Bergfahrer, nicht unbedingt der Roller, und konnte dort immer wieder ein bisschen Zeit gut machen. Durch Kansas durch blieb es alles beim Alten, und dann nach Mississippi, dort über die Hills, die Wellen, konnte ich dann wieder Zeit gut machen. Und irgendwann, ich weiß nicht, nach 2,500, 3,000 Kilometer war ich dann bei Jure wieder dran. Ja.
Unfassbar. Also auch die Motivation so lang hochzuhalten. Es gibt da andere Athleten, Athletinnen, die das wahrscheinlich mental nicht geschafft hätten, mit dem Ziel, das zu gewinnen, am Start zu stehen und dann 2000 Kilometer gegen den Star der Szene an 2-3 Stunden Rückstand hinterherzufahren.
Das ist wie wenn du in einem Grand Slam Finale gegen Novak Djokovic 2 Sätze hinten bist. Da glauben die wenigsten dran, dass noch was geht. Und das war bei Juri Robic immer so. Wenn der in Führung war, war eigentlich der Chaos war gegessen. Ich weiß nicht, ob ihr in der Schweiz den Spruch kennt, Schweizer Käse. Quasi die Geschichte ist erledigt, da geht nichts mehr. Das ist schon entschieden, mehr oder weniger. Und das finde ich so beeindruckend, dass du da einfach noch dran glaubt hast, mit einem Rückstand von 3 Stunden auf Juri Robic, dass da noch was geht. Und ich bin dann zu der Zeit ja schon ausgeschieden. Ich glaube, irgendwo in den Rocky Mountains hast du mich zurück überholt. Ich habe dann kurz danach in Kansas eben meine gesundheitlichen Probleme gekriegt und bin dann ausgeschieden, bin am Halfway Point im Krankenhaus dann gelandet und habe das dann mitverfolgt. Und ich weiß halt gar nicht mehr, ob mir die Luft weggeblieben ist, weil ich eben krank war oder weil ihr so ein Wahnsinnsrennen geliefert habt und ich das einfach nicht glauben habe können. Und da waren ja dann wirklich Timestations hintereinander quasi mit den gleichen Zeiten gefahren, war es Kopf an Kopf über Tage hinweg. Und es war als Zuschauer einfach unfassbar.
Ja, es war auch für uns unfassbar. Ich muss vielleicht noch ein bisschen ausholen. Für mich war es ja natürlich ein psychologischer Vorteil. Ich konnte ja meinen Abstand immer ein bisschen verringern und habe dann Jure hinten eigentlich auf der Pelle gesessen. Für mich war es ein Vorteil. Er wurde vielleicht ein bisschen nervös. Und bei mir ist natürlich so, wenn ich dann mal den Gegner vor mir habe, dann kann ich mich dann ganz schön festbeißen. Und sicher hatte ich auch noch, ich wusste ja von den Penaltys von Jure und wusste, ich muss jetzt einfach dranbleiben. Und wir haben uns dann wirklich nichts mehr geschenkt. Wir haben uns, das war nicht mehr Ultracycling, das war Radrennen, was wir dort bestritten haben. Wir haben uns einander ganz schön wehgetan. Wir haben uns schön Schmerzen bereitet.
Also es hat dann quasi ab Mississippi im Zweier-Zeitfahrmodus hintereinander, gegeneinander mit Überholmanöver bis zur letzten Timestation gefahren und du hast den Vorteil gehabt zu wissen, solange ich innerhalb von ein paar Minuten vom Jura bleib, werde ich es gewinnen, weil er hat noch 15 Minuten Penalty zum Absitzen.
Ja, Jura hatte mehr Penalties. Der hatte, glaube ich, schlussendlich sogar 45 Minuten oder sogar eine Stunde Penalties bekommen. Bis zu dem Zeitpunkt. Ja, für mich war es ja klar, ich muss nur noch dranbleiben. Und wir haben dann vor der letzten Timestation haben wir auch nachgefragt, wie es aussieht, ob wir Penalties haben, ob wir absitzen müssen, Pause machen müssen. Und wir hatten die Bewilligung bekommen von der Jury, dass wir durchziehen können und weiterfahren können, ja.
Also vielleicht ganz kurz, das gab's früher, das gibt's inzwischen nicht mehr. Jetzt wird die Zeit einfach am Ende bei der Zielzeit dazugerechnet. Damals, 2009, war es noch so, dass man bei der letzten Timestation die Penalties tatsächlich absitzen musste. Das heißt, man wurde bei der letzten Timestation für 15, 45 Minuten, eine Stunde angehalten und durfte nicht wegfahren.
Richtig, ja, richtig.
Du, und jetzt eine andere Frage noch. Ich habe ja auch einmal ein sehr, sehr knappes Rennen gehabt, 2012, wo der Reto Schoch schlussendlich gewonnen hat und wir waren Zweiter. Und da hat sich in der Crew sehr viel Wut und Ärger aufgebaut und es hat irgendwie gegenseitige Beschuldigungen gegeben und es war wirklich auch von den Emotionen her überhaupt nicht mehr ja, friedlich oder kollegial oder es war aufgehitzte Gemüter überall. Und das habe ich ja so mitgekriegt, es war zwischen Jure und dir, beziehungsweise zwischen deinem Team und seinem Team, hat es ja auch immer wieder Geschichten gegeben. Der Jure hat protestiert, dass seine Penalties ungerecht sein sollten. Und dann haben die Betreuer vom Robic haben versucht, dir irgendwie was nachzuweisen, damit du auch einen Penalty kriegst. Und da hat es ja Diskussionen gegeben, da hat es teilweise YouTube-Videos gegeben, wo versucht wird zu zeigen, dass der andere Fehler macht. Hast du von dem was mitgekriegt? Oder habt ihr Fahrer irgendwie da was davon gespürt? Oder war das einfach nur, waren das nur erhitzte Gemüter in der Crew, das in Wirklichkeit immer wieder gibt, wenn es ein ganz, ganz knappes Rennen ist? Weil dass alle beste Freunde sind im Ultracycling, das stimmt zwar oft, aber sicher nicht immer.
Ja, das ist so. Sicher habe ich das mitbekommen, weil ab dem Zeitpunkt, wo ich ja Jura eingeholt habe, haben wir ja dann wirklich, es gab Fights. Und Jura, ich denke mal, das war sein größter Fehler, hat dann sein Rennen auf mich abgestimmt. Wenn ich schlafen gegangen bin, ist er auch schlafen gegangen. Und es war ja dann, ist dann so weit gekommen, dass, ich glaube, die letzten 1000 Kilometer, hatte ich immer ein neutrales Fahrzeug neben mir. Die haben uns wirklich auf Schritt und Tritt bewacht. Wenn ich einen Stopp gemacht habe, eine Pause gemacht habe, schlussendlich waren sie neben uns, haben sie da das Auto auch parkiert, Telefon raus, telefoniert, Dani geht schlafen oder macht Pause. Und dann haben sie so Jura immer informiert. Ich habe das mitbekommen, aber mein Fokus war ja beim Radfahren und der Rest hat das Team eigentlich recht gut von mir abgeschirmt. Ich habe mitbekommen, dass wir immer wieder Leute um uns hatten. Und aber ja, ich musste Radfahren und mein Job war es, Rad zu fahren und ich wollte einfach gewinnen. Punkt.
Werbung.
Du bist ja heuer schon ein Radrennen gefahren, sogar im Ausland. Warst du da in irgendeiner Art und Weise versichert?
Ich war natürlich versichert. Es gibt aber unterschiedliche Versionen von Veranstaltungen. Manche schreiben das genau vor, wo ihnen auch ein Nachweis, dass du versichert bist. Und manche sagen, hey, es ist in deinem eigenen Interesse, wie gut du abgesichert bist. Aber ich möchte natürlich selber schauen, dass ich da nichts dem Zufall überlasse, weil auch wenn man aufmerksam fährt, vorsichtig ist, es kann immer was passieren.
Und es muss gar nicht der Worst Case sein, es reicht ja irgendwo ein Materialbruch oder ein gestohlenes Fahrrad, eigentlich auch ein Worst Case.
Ja, das ist
zumindest
ziemlich
bleibt
blöd.
Man körperlich unversehrt. und dagegen kann man sich mit der Allianz Ultraschutz versichern.
Ja, was ich finde, das bei dieser Versicherung besonders ist, du kannst auch damit Teilnahmen an Wettkämpfen versichern und an Ultradistanzen. Das ist nämlich meistens so, bei Standardversicherungen ist es so, wenn du irgendwo teilnimmst, beim Rennen, beim Extremrennen, dann steigen Versicherungen aus. Und die Ultraschutz sichert halt auch das ab. Und das finde ich wirklich wichtig. Ob es eine Bikepacking-Tour ist im Ausland, ob es um einen Sturz geht, um einen Diebstahl, um einen Materialschaden, dort wird man individuell beraten. Jakob und Konrad, die das Versicherungspaket entwickelt haben, sind selbst Bikepacker, wissen, worum es geht. Und das ist keine Massenabfertigung, sondern eine individuelle Sache.
Ab 3,80 Euro im Monat geht's los und man bekommt sein individuelles auf einen zugeschnittenes Versicherungspaket.
Aktuell gibt's das aber nur für Personen, die in Deutschland wohnhaft sind. Für weitere Infos schaut's einfach in unsere Shownotes oder direkt auf ultraschutz.de und ich sage nur eins dazu.
Eine meiner Lieblings-Landingpages. Wirklich großartig gemacht.
Die Website ist so super. Auch wenn man keine Versicherung haben will, schaut's einfach die Website an, der ist geil.
Werbung Ende.
War für dich also definitiv mehr Ansporn als Stressfaktor, dass das Rennen zerknoppen. Weil du hast eh schon gesagt, du hast dich in die Situation irgendwie einfach reingebissen. Und weil ich habe das zum Beispiel bei mir erlebt, ich habe oft mehr Zug am Pedal und am besseren Rhythmus, wenn ich mein Ding machen kann, ohne Konkurrenten in der Nähe. Und wenn jemand unmittelbar da ist, dann ist das für mich eher ein Störfaktor.
Ja, ich wusste ja, dass Jure immer wieder Phasen hat oder sein Nervenkostüm ein bisschen dünn war. Das hat mir zum Beispiel auch Marco gesagt. Wir sind 2009, haben wir unsere Vorbereitung in Palm Springs gemacht und da war ich ein, zweimal mit Marco unterwegs und da hat er mir gesagt, ich hatte gute Chancen zu gewinnen, weil er sah ja, dass ich in Form war. Und da hat er mir auch gesagt oder auch ein paar Stories von Jure erzählt und für mich war ja ganz klar, wenn ich dann an Jure dran bin, wird er wahrscheinlich noch ein bisschen nervöser sein. Und sein Team hat es nachträglich dann auch bestätigt. Ich habe Fotos gesehen von Jure während dem Ram. Da hat er wirklich nicht so gut ausgesehen. Ich denke mal, er musste auch wirklich schwer leiden. Aber nichtsdestotrotz, meine, für mich ist Jure, wenn man den gesehen hat, das war eine Maschine, ein Roboter auf dem Fahrrad. Wenn man ihn gesehen hat und mich daneben gestellt hat, von der körperlichen Physis her, keine Chance gegen den. Aber ich denke mal, dass ich im Kopf einfach stärker war. Dass ich schlussendlich mit dem Kopf das Rennen gewonnen habe.
Oder Jure mit dem Kopf verloren, wenn man sich zu sehr an den anderen anhaltet und sein eigenes Rennen dabei vergisst, weil vielleicht hätte er eine Schlafpause weniger machen können, wenn er sich nicht zu sehr an dich gehalten hätte.
Das ist so, ja, definitiv. Darum, ich sage auch, jeder sollte eigentlich sein Ding durchziehen. Das Rennen ist so lang, da kann so viel passieren. Und wenn man dann das Rennen auf die anderen probiert auszurichten, kann es dann vielleicht auch hinten rausgehen. Seinen Plan vernachlässigt, ja.
Und es gibt ja auch so einen Spruch, ich bin zwar vielleicht nicht ganz der Meinung, aber man sagt, dass das Team kann kein Rennen für dich gewinnen, aber das Team kann das Rennen für dich verlieren. Ich glaube schon, dass das Team was zum Gewinn beiträgt. Das habe ich auch schon so erlebt, dass gerade die kleinen Optimierungen, wie schnell die Pausen funktionieren, das ist echte Teamleistung. Aber beim Jure hat man definitiv gesehen, wie das ausschaut, wenn das Team das Rennen verliert, weil im Endeffekt hat es dann Penalties gegeben, die seine Betreuer auch verursacht haben. Durch falsch fahren gegen die Einbahn sind sie irgendwo mal gefahren. Und im Endeffekt haben auch die Penalties dem Jure das Rennen eigentlich gekostet, weil sonst wärt ihr Kopf an Kopf wahrscheinlich an der Ziellinie gesprintet. Aber es ist nicht so weit gekommen, weil an der Penalty Box, also an der Time Station kurz vorm Ziel, wo die Penalties zum Absitzen sind, hat Jure Robic dann das Rennen aufgeben. Er war quasi in seiner Meinung, besser gesagt die Meinung der Crew, ungerechte Penalties, aus Protest wird nicht zu Ende gefahren.
Richtig, ja. Das war so, ja. Und ja, schade, kann ich da nur sagen. Meine, Ja, wenn der zweite Platz nichts mehr wert ist an dem Ram, schade, ja. Denn er hätte es das gar nicht nötig. Jurez war so ein großer Sportler, der hätte das gar nicht nötig gehabt. Also ich denke mal, wenn es bei uns so weit gewesen wäre, hätte mich mein Team gezwungen, das Rennen fertig zu fahren. Ob ich dann für die letzten 100 Kilometer noch einen Tag gehabt hätte, hätte keine Rolle gespielt. Aber ich muss es ganz sicher fertig fahren.
Ich weiß nicht, Flo, ich glaube, du hättest auch mich nicht aufhören lassen, oder?
Ganz bestimmt nicht. Also vor allem so spät, ich weiß, wie sehr du das hast, aber da ist es nicht mehr weit.
Ja. Ja, ich sage immer, die letzten 100 Kilometer sind die schlimmsten.
Ja, absolut.
Das sagt der Klapser, ja.
Die haben kein Ende mehr. Die haben kein Ende mehr.
Du bist aber die letzten 100 Kilometer noch mit einem Wahnsinnstempo gefahren und ich möchte dann gleich einmal ein paar Statistiken dir vorlesen. Vielleicht weißt du selbst gar nicht mehr alles so genau, aber ich habe heute nochmal die ganzen Tabellen durchgeschaut auf der RAM-Webseite. Allerdings haben wir vorher noch einen Moment eingefangen, wo du ins Ziel kommst und da gibt es ein ganz ein geiles Interview, weil es ist einfach so cool. Du bist im Ziel, streust über das ganze Gesicht, wirst von der englischen Reporterin interviewt, aber dein Englisch ist ja, wie soll man sagen, ausbaufähig, oder?
Very small.
Und wir huchen da kurz rein.
I am so excited to be here, and this is my favorite interview since the beginning. And can you tell me, what does winning RAM mean to you?
Was bedeutet dir, dass das RAM zu gewinnen hat?
Sehr, sehr viel. Das ist das Lebensziel. Also ich habe 2006 Rennen gewonnen. Ich wollte 207 mal gewinnen, bin krank am Start und konnte ich eine volle Leistung bringen. Und für mich ist dieses Jahr nochmal eine Träume in Erfüllung gegangen, indem ich mit meinem Sieg vom RAM von meiner Karriere abtreten kann, dass ich meine Rücktritte so geben kann.
So, it means very, very much to Danny to have won this RAM. It's like a lifetime dream to come back to the RAM and win again. He won it 2006. Then he had a very hard year, 2007. He was ill and couldn't get his performance. And yeah, this year he's back. He could win and he will finish with this victory, his career.
Und das Video ist ja eben deshalb auch so witzig, weil dein Gesichtsausdruck strahlst in das ganze Gesicht wie ein Honigkuchenpferd. Und ich kann nur jedem unserer Hörerinnen empfehlen, das Video auf YouTube zu suchen und zu finden. Wir hauen den Link in die Shownotes und sie das einfach anzuschauen, weil es sehr, 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 sehr witzig ist.
Ja.
Und du hast ja vorher schon einmal erzählt, du hast ja eigentlich mit dem Jure auch nicht direkt mit ihm reden können, gell? Weil dein Englisch einfach, wie gesagt, ausbaufähig ist oder du nicht wirklich Englisch sprichst und der Jure natürlich Slowenisch und ihr habt miteinander nicht wirklich reden können.
Nein, wir haben eigentlich miteinander überhaupt nie gesprochen. Schade. Ja, es war schade. Vielleicht noch etwas. Ich denke auch, Jure hat mich im 09 wie auch 06 hat er mich auch nicht als Gegner wahrgenommen. So habe ich es empfunden. Weil er hat von allen anderen gesprochen als Favoriten, Mitfavoriten und mich hat er eigentlich nie erwähnt. Und das war natürlich für mich auch ein bisschen Ansporn. Weil ich war ja 09, war ich ja der Einzige, der das RAM auch schon mal gewonnen hatte. Und er hat mich nirgends erwähnt als Konkurrent. Ja. Und hat vielleicht auch damit zu tun gehabt. 08 haben wir uns getroffen beim 24-Stunden-Rennen in Schötz. Das habe ich dann in der Nacht aufgegeben, auch wegen Magenproblemen. Und so habe ich es empfunden. war meine Wahrnehmung, hat er mich eigentlich als Gegner auch gar nicht wahrgenommen.
Ich kann mich erinnern, er hat vom Gerhard Gulewitz gesprochen, der schon einige Male am Podest gestanden ist als Konkurrenten. Vielleicht war das auch deswegen für ihn dann so schwer, dass du ihn wieder einholst, dass du zu ihm hinfährst, die 2 Stunden wieder aufholst und er hat mit dir gar nicht gerechnet. Dann ist es für ihn, glaube ich, noch schwieriger, das zu akzeptieren, dass da jetzt ein Kopf-an-Kopf-Duell entsteht, wie wenn er dich quasi als großen Favoriten irgendwie im Kopf hat.
Nein, meine, als großer Favorit war ja er. Aber als Mitkonkurrent oder einer, der auch die Möglichkeit hat, das Rennen zu gewinnen. Und ich habe mich auf der Liste gehabt. Wobei ich habe auch andere auf der Liste gehabt. Weil meine Einstellung war ja immer so, unterschätze keinen Gegner. Denn es gibt immer wieder Leute, auch die man nicht kennt, die schnell Rad fahren können. Und auch das Potenzial eventuell haben, das Rennen zu gewinnen. Und mit der Einstellung bin ich eigentlich immer gut gefahren. Weil ich hatte eigentlich alle auf der Liste drauf. Auch dich.
Ja, ich habe mich selbst damals zumindest auf Podiumsplatzierung gehabt.
Ja, das so glaube ich.
In der Größenordnung.
Ja. Ich denke mal, das wäre bei dir auch machbar gewesen, wenn du nicht die gesundheitlichen Probleme gehabt hättest. Und vielleicht hätte es dann sogar einen Dreikampf gegeben.
Ja, und mein Team war damals halt, da waren alle Rookies und du hast ja bei deinem ersten Ram-Team gehabt, die schon Erfahrung gehabt haben. Das war für mich sicher Lehrgeld, nicht nur für mich als Person, sondern für meine ganzen Betreuer.
Sicher, ja.
Ja.
Das ist so. Ja.
Für alle, die es nicht wissen, der Flo wird noch was sagen.
Nein, erzähl deine Geschichte zuerst.
Für alle, die es nicht wissen, der Jura ist ja dann 2010 verunglückt und er hat einen Sturz gehabt im Training. Seitdem ist er eben nicht mehr am Leben und ich glaube, für uns alle war das ein schwieriger Moment, wie wir die Nachricht gekriegt haben, dass er verstorben ist. Und deswegen finde ich es jetzt sehr schön, wenn man einfach nochmal über ihn reden kann, was er für ein Sportsmann war, was er für eine Leistungen gebracht hat. Dass es sicher nicht immer leicht war mit ihm, aber ich habe eben die Erfahrung auch gemacht, wenn er vom Radl absteigt, war er ein total lieber Mensch. Wenn er am Radl gesessen ist, war er eine Kampfmaschine.
Ja, das ist so, definitiv. Weil eben leider, ich konnte mich mit ihm nicht verständigen. Wir hatten auch nie groß die Möglichkeit, miteinander zu sprechen, was ich im Nachhinein wirklich bedauere. Und ich habe ja Jure 2010 unter Tortur noch kennengelernt. Oder wir haben dann auch über 3 Personen miteinander gesprochen da, weil ich konnte ja nicht starten. Ich habe 2 Monate oder 1 Monat vor dem Start habe ich mir das Bein gebrochen beim Radsturz mit dem Mountainbike. Und wir haben dort zusammen diskutiert mit dem Veranstalter von der Tortur. Das Ziel wäre eigentlich gewesen, 2011 ein Viererteam zu stellen. Mit Jure, Marco, glaube Radjob, Thomas wäre auch noch und ich. Und das Ziel wäre gewesen, im Viererteam 9 Rekord aufzustellen. Aber eben, soweit ist dann leider nicht mehr gekommen, ja.
Straps scharrt schon in den Startlöchern. Jetzt kannst du endlich deine Excel-Liste auspacken und uns alle deine Zahlen vorlesen.
Die eine Frage ist nämlich, du hast in dem englisch übersetzten Zü-Interview gesagt, du wirst mit diesem Sieg deine Karriere beenden. Aber es ist dann anders gekommen. Du hast nicht beendet. Du hast diese Zwangspause einlegen müssen wegen der Verletzung, aber es ist dann doch noch weitergegangen. Aber jetzt hätte ich schon fast vergessen, was ich angekündigt habe, nämlich ein paar Statistiken. Ich kann mich erinnern, Race Across America 2012, 13, 14. Der Rainer Hochgatterer, mein Teamchef, sagt zu mir, wir kommen jetzt zu den Appalachen, die Time Station in Athens, dort, wo es wirklich hügelig und bergig wird. Und dann sagt er jedes Mal zu mir, der Jure und der Dani sind es 2009 in einer unglaublichen Geschwindigkeit gefahren mit 24 km/h Durchschnitt. Und das schaffst du auch. Und ich habe gesagt, nein, das schaffe ich nicht. Ich bin nicht der Bergfahrer und das, was ihr damals gefahren seid, ist unglaublich. Und ich habe wirklich, wir haben jahrelang immer diese Zeit im Hinterkopf gehabt. Nämlich die letzten, also ihr wart zum Beispiel in Time Station Athens um 15.15 Uhr warst du dort, um 15.12 Uhr war Juri Robic dort. Dann habt ihr um 4 Uhr in der Nacht anscheinend geschlafen, weil da ist die Timestation 46. Da warst du um 4.40 Uhr und der Juri um 4.41 Uhr. Und beim Penalty Point, wo dann da der Juri ausgestiegen ist, wart ihr beide um 18.23 Uhr auf die Minute gleich. Und zusammengefasst hast du für die letzten 718 Kilometer einen Tag und 6 Stunden braucht. Das ist 24 km/h Durchschnitt. Und in meinen allerbesten Zeiten, wo ich unter 8 gefahren bin, habe ich einen Tag 10 und einen Tag 11 braucht für die Passage. Also es ist mir, ich bin das auch schnell gefahren, aber es ist mir absolut unbegreiflich, was ihr damals da für Radlrennen gefahren seid. Das, was du erzählt hast, das war wirklich, ich habe dort auf euch 5 und 6 Stunden verloren, das ist unfassbar.
Ja gut, vielleicht noch eine kleine Anekdote. Ich meine, die Schlafpause, die du erwähnst, das war ja unsere letzte Schlafpause. Und wie ich da zum Pescar rauskam, nach der Schlafpause, habe ich dann sein Spion entdeckt und habe gesehen, wie die Meldung machen. Und dann bin ich losgefahren und habe nach 15, 20 Minuten habe ich den Jure eingeholt. Er hat sich dann auch gerade aufs Rad gesetzt. Und dann ging es dann wirklich los. Da bin ich wie die Feuerwehr neben ihm vorbei, direkt Angriff gestartet. Und Jure lässt so nicht auf sich warten halt. Ist er nach 15 Minuten ist er neben mir wieder vorbei und dann ging es dann richtig los. Die ganze Nacht durch haben wir eine Attacke nach der anderen gesetzt und bergab, teils stockfinstere Nacht, die Basecars sind uns gar nicht mehr nachgekommen, so schnell sind wir runtergefahren. Und ich weiß, gegen Morgengrauen hin habe ich dann zu meinem Team oder zu meiner Crew gesagt, ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass man wieder das Hirn einschaltet. Weil wenn das so weitergeht, sehen wir das Ziel nicht. Dann hätte es uns irgendwann grausam verblasen. Und ich wusste ja von meinem Vorsprung von den Penaltys her. Und dann habe ich ihn ein bisschen an der langen Leine gelassen, so 4-5 Minuten Vorsprung, einfach nicht weiter. Und so haben wir das Ding dann eigentlich durchgezogen. Ich sah ihn immer wieder und war dann halt ein bisschen im Windschatten.
So ging wie in der Pro-Tour. Tag 8 ja. Ist Ram und es wird gefahren wie in der Pro-Tour. Unglaublich.
Heiße Duelle mit 23 km/h in der Pro-Tour. aber wirklich Wahnsinn. Wir haben das Rennen einfach so oft erwähnt, weil das so wahnsinnig knapp war und weil das oft so ein bisschen kritisiert wird oder lächerlich dargestellt wird, wenn wir sagen, es geht halt auch einfach um Minuten und man braucht gerade bei einer kurzen Pause beim Radwechsel, bei einem Gewandwechsel, jetzt nicht sie hinsetzen und 5 Minuten verschwenden. Es kann sein, dass es dann wirklich genau auf das ankommt und das ist vermeidbare Zeit.
Ja, das ist so. Das ist definitiv ist das so.
Und der Straps hat schon angesprochen, also 2009 im Ziel, also das ist jetzt da für dich, würdest du sagen, das ist so, war das dein bestes Rennen?
Werbung. Flo, du fährst jetzt ja immer öfter Gravelbike und mir fällt auf, beim Gravelbike geht es eigentlich kaum mehr ohne Rucksäcke. Wie machst du das mit dem Trinken?
Ja, ich sehe die Vorteile von Hydration Vests durchaus. Es ist super praktisch. Man hat auf der Vorderseite Taschen für Gels, Riegel und für die leeren Verpackungen, weil man will gerade beim Graveln noch weniger die Umwelt verschmutzen als auf der Straße. Und man hat eigentlich immer beide Hände am Lenker, weil den Schlauch hat man schnell zum Mund geführt und dann kann man konzentrierter und besser im ruppigen und roughen Terrain unterwegs sein.
Dann wird es dir sicher extrem taugen, dass es jetzt auch vom Cyclide eine Hydration Vest gibt.
Ja, jedenfalls ist natürlich schon in meinem Einkaufswagen und ich warte, bis sie endlich verschickt wird. Die Cyclide Hydration Vest hat Platz für eine 2 Liter Trinkblase und hat je nach Größe 4,5 oder 5 Liter Packvolumen.
Ja, es gibt sie in der Größe Small Medium oder Medium Large und sie hat entweder 156 Gramm oder 176 Gramm.
Und wie wir es von Cyclad natürlich kennen, hat sie ganz ausgefuchste Features. Sie hat Montage fürs Licht, sie ist natürlich reflektierend und hat ein höhen- und weitenverstellbares Brustgurtsystem.
Und selbst wenn man so wie ich ein bisschen Angst davor hat, dass der Rucksack schwer ist, dass das vielleicht Sitzprobleme oder Rückenschmerzen verursacht, mit dem Leichtgewicht wird es nicht passieren.
Alle Infos zur Hydration Vest findet ihr unter cyclad.cc.
Dort könnt ihr es auch bestellen oder natürlich auch bei mir auf ultracyclingshop.com.
Werbung Ende.
Ja, definitiv, das war unser bestes Rennen. Unser bestes Rennen. Das ist so, ja. Das war das Highlight.
Und trotz Ankündigung im Zielinterview hast du dann noch nicht deine Karriere beendet, sondern hast noch ein paar Jahre dran gehängt?
Ja, bei mir war es ja immer so, das große Problem, die Sponsorensuche. Und ich musste ja immer wieder noch arbeiten, vielleicht eine kleine Story. 2009, wie ich dann wieder zur Arbeit ging, musste ich einen Kredit aufnehmen, um meinem Arbeitgeber die Minusstunden zurückzubezahlen. Weil ich so viel im Minus war, musste ich das dann wieder zurückbezahlen irgendwie. Und ich wusste nicht, wie es weitergeht. Sponsoren hatte ich keine mehr. Und mein Arzt oder meine Crew hat mir immer gesagt, Dani, bleib schön am Ball, trainier noch ein bisschen weiter. Vielleicht ergibt sich ja dann noch etwas. 2010 war ja dann Pause mit dem Beinbruch. Und 2011 bin ich dann im Frühjahr mit einem gebrochenen Bein, mit Platte im Bein, laufen konnte ich nicht, Radfahren ging wieder, ging ich dann von der Tortur aus in ein Trainingscamp nach Mallorca. Dort habe ich dann die Leute kennengelernt, die mich dann weiter unterstützt haben. Das war dann für mich das große Glück. Und so hat es sich dann ergeben, dass wir 2013 nochmals die Gelegenheit hatten, ans Rennen zu gehen.
Es ist ja ganz kurz eingegrätschen. Du bist jetzt der Zweite, der uns das erzählt. Also, junge Athleten und Athletinnen da draußen, wenn ihr euch euer RAM finanzieren wollt, fahrt nach Mallorca. Da gibt's anscheinend Menschen, Radsportbegeisterte Menschen, die euch Geld fürs RAM geben. Der Pierre hat das erzählt, du erzählst uns das jetzt auch.
Schon fast gleich. Aber das andere ist ja einfach, die Realität ist halt echt brutal. Du bist zweifacher RAM-Sieger und musst einen Kredit aufnehmen, damit du das Alltägliche oder den Job irgendwie bewältigst. Das ist schon echt krass, wirklich. Man glaubt oft, dass man dann sehr viel Möglichkeiten hat oder dass sich Türen öffnen oder dass man dann zu Verdienst kommt. Bei mir ist es glücklicherweise dann in den Jahren noch den großen Erfolgen gut gelaufen, auch wirtschaftlich und so. Aber es ist, glaube ich, da in der Schweiz nochmal wesentlich härter aus Ultracycling, was fürs Leben an Einnahmequellen oder an Vermarktungsmöglichkeiten mitzunehmen.
Ja, das ist definitiv so. Ich denke mal, in Österreich hätte ich es wahrscheinlich ein bisschen leichter gehabt. Dazu mal. Wie hier in der Schweiz. Meine, man nimmt es zur Kenntnis, aber that's it. So ist es, fertig, ja. Man bekommt's mit, was einer leistet, was man macht. Und ich hatte dann wirklich Glück, dass ich über Beziehungen gute Leute kennengelernt habe, die mich dann auch unterstützt haben. Und so konnte man das machen. Aber eben, ich hatte ja einen Leistungsausweis. Das ist für junge Athleten, die ins Business einsteigen, halt noch viel schwerer. Die haben vielleicht noch keine Resultate, keine Leistungsausweis. Und da muss man dann viel halt selber hinzufügen.
Ja, also bevor wir jetzt so ganz kurz das Rennen 2013 ansprechen, dann deine Abschiedstournee quasi. Was war dann im Endeffekt deine Zielzeit 2009? Das war ja, du bist mit dem Stahlrad gefahren, du bist ohne Zeitfahrer gefahren, aber es war auch eine sehr schnelle Zeit.
Ja, 2009 war die Zeit, glaube ich, bei 8 Tagen und 6 Stunden. Da irgendwie waren wir. Genau habe ich sie nicht mehr im Kopf, ja.
Das stimmt, 8 Tage, 6 Stunden habe ich auch rausgesucht. Denk, das war damals die schnellste Zeit, oder? Von der Durchschnittsgeschwindigkeit her. Oder die.
Ja.
Genau.
Richtig, ja.
Weil die Die allerschnellste Zeit vom Rob Kisch mit 8 Tagen 3 Stunden war von einer kürzeren Strecke.
Ja, ja. Also so genau habe ich es nicht im Kopf. Das ja, ist so. Und für 2013 war dann das Ziel unter 8 Tagen. Das Ziel war eigentlich, Christoph ein bisschen einzuheizen.
Ja, 2013. Reto Schoch hat angefangen mit dem unter 8. Ich habe irgendwie müssen das, ich habe ihm das wirklich zutraut und ich habe es dir natürlich zutraut. Ich habe es mir selbst auch zutraut, aber für mich war halt da, es war schon sehr viel von außen auch gemacht, die unter 8-Geschichte. Also ich habe es halt einfach von dir und vom Reto mitgekriegt und ich habe halt gedacht, mir ist wichtiger, schneller zu sein als ihr, egal ob 7, 8, 9 oder 10 Tage, weil hängt vom Wetter ab, kann man nicht beeinflussen, aber da war schon die Emotionen und die Anspannung, die Stimmung vor dem Rennen war 2013 wirklich sehr speziell.
Ja gut, bei mir hat es natürlich noch eine Vorgeschichte. Ich hatte, bis April war eigentlich alles sehr gut bei mir und dann ist alles ein bisschen aus den Fugen geraten. Ich hatte familiäre Probleme, Trennung von der Familie und so weiter und so fort. Das Team hat sich zum Teil distanziert von mir. Nur der harte Kern wie Glawe und Schütz waren dann noch dabei, bereit mich zu unterstützen. Und bei mir war es dann wirklich auch so, dass Druck kam von Sponsoren und so, dass ich musste starten, weil sonst hätte das für mich ein finanzielles Fiasko, in einem finanziellen Fiasko geendet. Ich hätte eigentlich alles Geld zurückbezahlen müssen. Und ja, so ging ich dann rüber nach Oceanside und wusste eigentlich auch nicht, wo ich stehe. Ich habe die letzten 1,5 Monate, 2 Monate praktisch nichts mehr trainiert. Und ja, wirklich große Probleme. Und das Ziel war eigentlich starten, damit man gegenüber den Sponsoren die Verpflichtungen erfüllt. Und mal schauen, wie weit das man kommt.
Ist wirklich unglaublich. Wir haben das zu einem Podcast jetzt auch schon ein paar Mal gehabt. Immer diese Gratwanderung. Einerseits das finanzielle Risiko, wenn man es selber macht. Andererseits dieser enorme Druck von außen, wenn man Sponsoren hat, die natürlich dann auch Leistung sehen wollen.
Ja, gut, von dem her gesehen hatte ich eigentlich von meinen Sponsoren nie Druck. Die haben mich machen lassen. Die wussten ja, was ich fahren will. Und im Normalfall haben wir ja unsere Leistung dann auch gebracht. Aber ich hatte nie die Voraussetzung, dass mir der Sponsor gesagt hat, ich erwarte von dir den Sieg. Oder mindestens Podestplatz. Den Druck habe ich mir dann eigentlich selber gemacht. Also von dem her gesehen, muss ich sagen, hatte ich nie Druck von den Sponsoren. Das nicht. Das andere war jetzt etwas ganz anderes natürlich, weil sie haben ja Geld investiert und ja, es sind dann halt wirklich ein paar Dinge unglücklich verlaufen da im 2013.
Dennoch ein Wahnsinnsrennen abgeliefert. Also wir haben das Rennen schon ein paar Mal besprochen unter dem Blickwinkel des großen Duells zwischen Straps und Reto Schoch. Und du bist da relativ souverän, ein bisschen unter dem Radar mitgeschwommen, hast aber dann einen unglaublichen 2. Platz mit ebenfalls einer Top-Zeit.
Ja, es war unter 9 Tagen, 8 Tage, 22 Stunden hatte ich da, ja. Die Zeit hätte in einem normalen Jahr eigentlich auch gereicht zum Siegen, ja.
Ja, da hat sich leider der Pierre hat es, glaube ich, auch irgendwann einmal gesagt, da hat sich das eingeschlichen, dieser Stress in dem Sport, dass man irgendwie überhaupt keine Zeit mehr hat und dass alles so wie in der Formel 1 abgeht. Aber es war jetzt, bei uns ist es so sensationell gelaufen. 2013 wird das Duell einfach auch wirklich beflügelt. Und ich weiß nicht, wie du das mitgekriegt hast, wie der Reto Schoch dann eigentlich auch so an der so einen Tag gestanden in Ohio und zuerst war er recht nah an mir dran und dann hast du ihn überholt. Hast du da von dem was mitgekriegt oder warst du auch wieder so bei dir und bist dein Rennen gefahren?
Ja, ich habe das da mitbekommen, dass Reto angeblich das Ram aufgegeben hat. Und wie ich ihn überholt habe ich ihn Auf der rechten Seite von mir gesehen, wie er vor dem Hotel steht, die Fahrzeuge, und er selber hat vor dem Hotel gestanden, in ziviler Kleidung. Und da bin ich rechts rübergefahren und habe ihn gefragt, was ist los? Er hat gesagt, fertig, ich höre auf. Und dann habe ich ihm gesagt, bist du verletzt? Oder ist irgendetwas nicht gut? Dann hat er gesagt, nein, ist alles okay. Dann habe ich ihm gesagt, dann sitz auf das Rad und fahr das Rennen fertig. Ohne eine Verletzung, einen driftigen Grund, gibt man keinen Rennen auf. Und bin dann, nach 15 Minuten bin ich dann wieder weitergefahren. Und irgendwie 2-3 Stunden später habe ich dann gehört, Reto sitzt wieder auf dem Rad und fährt weiter. Oder was ich auch gehört habe, ist wahrscheinlich auch, dass ihn dann sein Hauptsponsor, er hatte den gleichen Hauptsponsor wie ich, IWC, vermutlich auch ans Herz gelegt hat, fahr weiter. Aber ich denke, der ist zerbrochen daran, weil er keine Chance sah, dich zu schlagen.
Ja, über das habe ich auch in meinen Vorträgen schon oft geredet. Ich glaube, da war die Zielsetzung so speziell. Er hat wirklich gesagt, sein Ziel ist, unter 8 zu fahren. Aber ich bin mir ganz sicher, dass er damit auch gemeint hat, zu gewinnen. Weil ich glaube nicht, dass er zum Beispiel glücklich gewesen wäre mit einer Zeit unter 8 und Platz 2. Und ich habe für mich immer gesagt, theoretisch können alle drei unter 8 sein. Wir können alle drei mit 7 Tagen 20 ins Ziel kommen. Und trotzdem bin ich dann als Dritter nicht ganz zufrieden. Also es ist schon klar, dass man da ja sich selbst manchmal vielleicht ein bisschen anlügt, wenn man so Ziele formuliert, und im tiefsten Innersten will man vielleicht doch was anderes. Und das wird dann halt im Rennen bewusst, wenn du nicht schlafst, wenn du irgendwie dein Ziel nicht so ganz erreichst, wird dir bewusst, dass eigentlich in deinem Unterbewusstsein ganz was anderes drinnen ist, als das, was du dir gedacht hast.
Ja, das ist so, definitiv. Wobei ich war mir ganz klar bewusst, wenn man unter 8 Tagen fährt, hätte man das Rennen gewonnen. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange hast du gehabt? 7:17?
7:22 war es, und ja, ein Jahr später, 2014, war es dann sogar 7:15 und 56. Da war es dann nochmal brutal schnell, und 2014 war wirklich, das war das perfekte Rennen für mich dort.
Ja.
War das Wetter günstig, da war keine Schwächephase drinnen, da war kein Kopfdurchhänger drinnen, da war halt wirklich alles ideal.
Ja, ja, ohne geht's, sonst geht's ja auch nicht. Das ist ganz klar so, ja. Ja. Aber eben, Sport ist ja auch ein bisschen Psychokrieg, und das habe ich genossen. Ich habe das gerne gehabt, ja.
Ich habe das auch extrem gut gefunden, und das ist etwas, was ich jetzt vermisst habe in die letzten Jahre. Da hat es halt Jahre gegeben, wo die Konkurrenz ein bisschen weniger gut war oder wo halt die Abstände sehr, sehr groß waren, und ich habe das immer super gern, wenn es halt einfach wirklich, so wie du sagst, wenn es ein Fight ist.
Ja,
das macht es einfach spannend.
Ja, ja. Eben, das ist ja für dich, ja. Ja, vom Mentalen her ist es für dich sicher schwieriger, wenn du keinen Gegner hast, weil da musst du dich selber beschäftigen, indem du die Schmerzen und so verdrängst. Aber wenn du einen Gegner hinten dran hast oder vor dir hast, hast du keine Zeit, den nachzustudieren, was dir weh machen kann. Dann fährst du dann halt Rad. Und am besten schnell Rad. Dann hast du weniger Schmerzen.
Man hört immer wieder von vielen Teilnehmern, die das RAM bestritten haben, dass man daraus Lektionen lernt für sein zukünftiges Leben, und dass du von den Erfahrungen, die du als Radfahrer machst, wenn du solche unglaublichen Distanzen schaffst, dein ganzes Leben profitieren kannst. Wie siehst denn du das? Du hast jetzt schon einige Jahre dann das Radl quasi weggestellt und fährst jetzt noch zum Spaß, aber die Wettkämpfe machst du jetzt nicht mehr. Hast du noch Dinge, von denen du wirklich jetzt in deinem alltäglichen Leben oder vielleicht für dein restliches Leben profitierst, oder sagst, das habe ich in dem Sport gelernt?
Ja, sicher habe ich gelernt. Ich meine, sich durchzusetzen, zu beißen, oder die Ausdauer ist ja immer noch da. Und es wird ja auch im eigentlichen Leben nichts geschenkt einem. Und ich denke, das Wichtigste, was ich mitgenommen habe über all die Jahre, ist, einfach zu kämpfen. Wenn man überzeugt ist von einer Sache, dass man dranbleibt und das auch durchzieht. Und der Ehrgeiz ist sicher auch noch da. Das sind Tugenden, die du dort mitbekommst und die man auch fürs Leben mitnehmen kann. Und ich denke, Sport ist generell eine Lebensschule. Ob man jetzt Ultracycling macht oder auch sonst etwas, eben den Glauben nicht verlieren an das Gute und einfach immer dranbleiben. Dann kommt's gut.
Hand aufs Herz, wenn du jetzt nicht gerade mit uns in einem Podcast sitzt und drüber redest, wie oft denkst du dir in deinem Alltag, ich bin Ramsieger?
Für mich ist das weit, weit weg mehr. Ich habe auch keine Erinnerungen mehr. Ich habe noch etwas Fotos, aber sonst ist für mich das Kapitel wirklich erledigt. Es war eine super tolle, schöne Zeit. Ich verfolge es immer noch. Ich weiß genau, was der Christoph macht.
Ich kriege ja beim Ram immer wieder Nachrichten. Das, was mich extrem freut und motiviert, wenn von dir was kommt.
Ja, da muss ich aber sagen, das ist meine Lebenspartnerin. Die ist auch angefressen, die verfolgt das wirklich und sie schreibt dann für mich auch.
Aber also, sie schreibt, dass der Dani gerade am Computer schaut und er mir die Daumen drückt. Und
ja, das ist normal. Beim REM sitzt man am Computer, ob bei der Arbeit, wenn man Zeit hat oder zu Hause. Ich weiß, was läuft und was geht. Da bin ich auf dem Laufenden, wirklich, das ist so. Es fasziniert mich immer noch. Ich bin immer noch mit Herz und Seele dabei. Und das ist auch gut so. Ist ja wirklich eine tolle Sache, was wir da gemacht haben oder machen.
Wir haben jetzt noch einen Einspieler aus 2011 vom It's All About Film. Da ist dir 50-60 wahrscheinlich weit weg vorgekommen. Jetzt bist du 50. Hören wir uns das einmal an und dann sagst vielleicht einmal was dazu, wie du heute diese Antwort geben würdest.
Es gibt heute genügend Leute, die stur durchs Leben gehen. Die sind dann irgendwann mal 40, 50 oder auch 60. Und dann hinterfragen sie sich mal. Und dann merken sie, sie haben eigentlich gar nie richtig gelebt.
Ja, heute mit einer gewissen Distanz kann ich sagen, ich habe gelebt. Ich habe immer das gemacht, was ich gerne gemacht habe. Und ich würde es eigentlich jedem weiterempfehlen. Mach, was du willst. Wenn es Spaß macht, wenn es dir Freude macht, dann leb. Und so spürst du dich auch am besten. Also ich würde es genau gleich nochmals machen. Wenn ich die Möglichkeit hätte, nochmal 20 Jahre jünger, ich würde nochmals Vollgas geben. Weil es war eine geile Zeit. Oder ist eine geile Zeit, immer noch.
Wunderbare Schlussworte, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
Wir dürfen nichts mehr hinzufügen, weil man kann kein besseres Schlusswort machen.
Danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast. Ein tolles Gespräch, danke vielmals.
Es war ja eine riesengroße Ehre, mit dir zu plaudern. Ich hoffe, wir treffen uns wieder mal. Vor 2 Jahren habe ich mal bei einem Besuch in der Schweiz haben wir uns gesehen und ich hoffe, dass vielleicht wirklich einmal dich nach Österreich verschlagt oder wir uns wieder mal sehen. Es wäre großartig.
Ja, wenn man mal Corona ein bisschen wieder beiseite ist, denke ich mal, dass wir dann wirklich mal nach Graz kommen. Aber nein, ich hoffe schon, wir sehen uns bald mal wieder.
Vielen Dank.
Bitte Dankeschön. Gerne. Bitte ciao. Gerne. Ciao, ciao.
Werbung.
Die Rallsaison ist im vollen Gange, das heißt, man ist viel unterwegs, man ist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Du gehst jetzt um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-Zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.